Wir kommen bei der Epo Church und wir hören alles, was Gott in dein Herz gelegt hat.
Halleluja. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ich danke dir, lieber Pastor Giuseppe, für die Einladung. Wisst ihr, wir gehören ja zusammen. Aber bis vor kurzem wusste ich gar nicht, dass es euch gibt. Und weißt du, viele Menschen wissen gar nicht, dass es die Christusgemeinde gibt. Also wir sollten etwas ändern. Die Menschen müssen nämlich wissen, dass es uns gibt. Amen. Denn es gibt zum Glück nicht nur eine Gemeinde Jesu in der Stadt, es gibt viele Gruppen in der Stadt, die den Namen Jesus anrufen. Halleluja. So, wir wollen den Namen Jesus bekannt machen in der Stadt Oberhausen. Amen. Und bis an die Enden der Erde. Amen. Fantastisch. So, Ich bin sehr dankbar, dass der Heilige Geist heute hier ist und dass er spricht, dass er etwas zu sagen hat. Ich möchte gar nicht viel zu mir sagen. Während wir eben gebetet haben, in der Anbetung waren, da sah ich eine Vision vor mir, eine Vision vor meinem Auge. Und ich sah, wie so Seiten in der Bibel umgeblättert wurden. Und ich dachte zuerst, okay, neue Seiten, aber ich sah, wie von dem Buch Jeremia umgeblättert wurde in das Buch Hesekiel. Und ich habe Gott gefragt, ich sagte, Gott, was möchtest du sagen? Und ich habe den Eindruck, dass Gott spricht und etwas sagen möchte. Jeremia war ein Mann, der in jungen Jahren eine Vision, einen Auftrag von Gott bekommen hat. Gott ist ihm begegnet, übernatürlich, mit einem Auftrag für das Volk und für die Völker. Und er hat mit ganzem Herzen eine Botschaft, eine Offenbarung Gottes weitergegeben. Und Hesekiel hat eine ganz andere Geschichte. Der hat eine ganz andere Berufungsgeschichte. Er hat eine andere Offenbarung von Gott, eine ergänzende Offenbarung, könnte man sagen. Nicht eine andere, sondern es heißt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Jeder erkennt etwas. Deswegen bin ich dankbar für euch, für uns. Ihr könntet so viele gute Sachen über Gott erzählen, was er getan hat, und ich könnte stundenlang zuhören, aber ich weiß, ich habe auch was zu sagen, weil Gott mir begegnet ist. So, wir haben alle was zu geben. Und ich sah, wie etwas umgeschichtet ist. Und vielleicht ist das ein Wort für die Gemeinde, vielleicht ist das ein Wort für dich, dass eine andere Vision kommt, eine andere Zeit, eine andere Offenbarung Gottes kommt. Ich glaube, Gott möchte Seiten umblättern. Er hat gesagt, es war Zeit für eine Offenbarung. Ich möchte jetzt mehr zeigen. Ich möchte etwas anderes geben. Amen. So, Gott segne euch damit, prüft es und Gott segne euch. So, Halleluja. Jetzt wollen wir Wort Gottes gehen. Ich mag das. Dann holt man seine Bibel raus und dann klingt es so schön, so tsch, tsch, tsch. Heute holt man seine Handys raus und dann tippt man nur so ein. Ich möchte gerne lesen aus 2. Könige Kapitel 4. Das ist irgendwo vor dem Psalm, da wo die Seiten noch so zusammenkleben. Seite 490. Ja? Oh, okay. Liest jemand auf Italienisch? Liest jemand auf Italienisch? Ja? 1 bis 7.
Leggo in italiano. Una donna, moglie di uno dei discepoli, dei profeti, si rivolse a Eliseo e disse: «Mio marito, tuo servo, è morto. E tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli come schiavi. Eliseo gli disse: «Che devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa?» La donna rispose: «La tua serva non ha nulla in casa, tranne che un vasetto d'olio». Allora egli disse: «Va fuori. Chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non ne chiedere pochi. Poi torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli e versa dell'olio in tutti quei vasi e mano a mano che saranno pieni falli mettere da parte». La donna se ne andò e si chiuse in casa con i suoi figli. Questi le portarono dei vasi e lei versava dell'olio. Quando i vasi furono pieni disse a suo figlio: Portami ancora un vaso. Ed egli le rispose, non ci sono più vasi. E l'olio si fermò. Allora lei andò e riferì tutto all'uomo di Dio e le disse, va a vender l'olio, paga il tuo debito e di quel che ne resta sostieniti tu e i tuoi figli.
Amen. 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 Ja. Okay. Preist den Herrn. So, was hier passiert ist, das war ja jetzt eine sehr intensive Geschichte. Also diese Frau, von der berichtet wird, die hatte eine ziemlich krasse Zeit. Also es heißt dort, dass ihr Mann gestorben ist. Das war nicht schön, das war schrecklich. Diese Frau hatte Schmerz im Herzen, Trauer, wie sie wahrscheinlich jeder irgendwie kennt, der mal in seiner Familie jemanden erlebt hat, der umgekommen ist, der nicht mehr lebt. Und diese Frau hat genau das erlebt. Ihr Mann war gestorben und dies war schon nicht schön. Aber sie hatte noch ein größeres Problem, nämlich sie haben einen Kredit aufgenommen. Sie haben einen Kredit aufgenommen bei der Bank oder bei einem reichen Mann, um ihr Haus zu bauen. Und der Mann, der hat gearbeitet und hat dafür gesorgt, dass sie genug zu essen hatten und dass sie diesen Kredit abbezahlen konnten. Und das Problem ist, der Mann ist jetzt gestorben und jetzt haben sie keinen in der Familie mehr, der arbeiten konnte. Und nun hatte sie ein richtiges Problem. Nicht nur war ihr Mann gestorben und sie hatte Trauer, sondern sie konnte ihre Schulden nicht mehr bezahlen. Und dann hatte sie eine große Not. Warum? Weil das damals Sitte war, dass der Mann kam und sagte, gib mir mein Geld. Und sie sagte, kann ich nicht. Wahrscheinlich flehte sie noch, hab Erbarmen mit mir, gib mir Aufschub. Er sagte, nein, gib mir deine Söhne, deine Kinder, damit sie bei mir Sklaven sind, arbeiten, bis alles bezahlt ist. So schlimmer ging's wahrscheinlich gar nicht mehr. Ihr Mann war gestorben, er wollte das Geld haben und sie sollte jetzt noch ihre Söhne abgeben. Ich glaube, diese Frau hatte richtige Not. Schlimmer geht's nicht. Und was machte die Frau in ihrer Not? Sie ging zum einzigen Menschen, wo sie hingehen konnte, nämlich zum Mann Gottes. Sie ging nicht irgendwo hin, sie ging in die Gemeinde. In ihrer Not ging sie in die Gemeinde zum Mann Gottes, zum Propheten und schrie zu ihm und sagte, Pastor, mein Mann ist gestorben. Er hat doch für dich gearbeitet. Es heißt, er war einer von den Dienern, von den Prophetensöhnen. Er hat doch für dich gearbeitet. Hilf mir, irgendwie, hilf mir. Und der Mann Gottes, was tat er? Er sagte zu ihr, was kann ich für dich tun? Hab ich Geld? Ein Pastor hat nie viel Geld. Gebt eurem Pastor mehr Geld. Ja. Ich kann es ja sagen. Er konnte ihr nicht helfen. Er hatte nicht genug Geld. Aber dann tat er, was ein Mann Gottes tun musste. Er lenkte nämlich ihre Augen auf Jesus. Das macht einen Mann Gottes aus, weißt du? Laut Halleluja rufen kann jeder. Sich schön anziehen kann jeder. Weißt du, das ist keine Kunst. Ich könnte euch beeindrucken mit Dingen, die ich alle gemacht habe und so. Das interessiert doch niemanden. Aber Gott interessiert, wie ich mit Menschen umgehe. Er interessiert doch, was ich mache. Verherrliche ich Jesus oder verherrliche ich nicht Jesus? Und in meinem Leben will ich Jesus verherrlichen. Jeder Mann Gottes verherrlicht Jesus. Und jede Frau Gottes verherrlicht Jesus. Und der Mann Gottes nahm ihre Augen und wie so ein Magneten so, ließ es an ihm abprallen und lenkte es hoch zu Gott. Er fragt sie in Vers 2, was kann ich für dich tun? Und dann fragt er sie, was hast du im Haus? Und was antwortet sie? Nichts, gar nichts, außer ein bisschen Öl. Und mal ehrlich, das ist nichts. Also wenn mich das einer fragen würde, würde ich auch sagen, ich habe nichts. Die mächtigen Glaubensleute würden sagen, ah, ich habe ein bisschen Öl. Aber mal ernsthaft, was willst du mit ein bisschen Öl machen? Die hatte echt nichts. Und dann kam der Mann Gottes und sagte, ein Wort vom Himmel, geh hin zu all deinen Nachbarinnen und hol dir so viele Gefäße, wie du bekommen kannst. Er sagte, geh zu all deinen Nachbarinnen und hol dir so viele Gefäße, wie du bekommen kannst. Und was tat sie? Sie ging hin. Und sie ging hin zu ihren Nachbarinnen und holte sich Gefäße. Das steht da. Wie viele Gefäße hat sie sich geholt? Keine Ahnung. Ist sie nur zu ihren Nachbarn in der Straße gegangen oder hatte sie großen Glauben und ist sogar noch um die Ecke gegangen, hat gesagt, naja, irgendwie sind das ja auch meine Nachbarn. Hat sie angeklopft und hat gesagt, gib mir mal ein paar Gläser und ein paar Vasen? Oder hat sie gesagt, gib mir alles, was du hast? Das auch noch. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Aber sie hat es gemacht. Sie ist losgegangen zu ihren Nachbarn und hat sich Gefäße geholt. Und weißt du, es waren so viele Gefäße, dass irgendwie ein Raum voll geworden ist. Und dann heißt es, dann fing sie an, da das Öl reinzugießen, wie Gott gesprochen hat, und es vermehrte sich. Es wurde immer mehr, immer mehr, es hörte nicht auf. Und irgendwann sagte sie, gib mir noch ein Gefäß. Und die Söhne sagten, ich hab nichts mehr. Und in dem Moment kam das Öl zum Stillstehen. Und dann hatte sie genug und er sagte, verkauf den Kram und bezahl damit deine Schulden. Ich weiß nicht, wie viele Gefäße sie sich organisiert hat. Aber eins weiß ich. Hätte sie eine Flasche mehr geholt, die wäre auch voll geworden. Ich glaube, hätte sie noch den Blumentopf da mitgenommen, der wäre auch voll geworden. Und hätte sie noch eine Nachbarin angefleht und hätte 20 Gefäße mitgebracht, die wären auch voll geworden. Das Problem ist nicht, dass nicht genug Öl da war, das Problem sind die Gefäße. So, wenn du was zu schreiben dabei hast, dann schreib dir zwei Punkte auf, die sehr kompliziert sind, die ich heute sagen möchte. Wenn nicht, dann tu Buße, dass du nichts zu schreiben dabei hast. Aber die sind so kompliziert, ich glaube, mit ordentlich Konzentration kann man sich die behalten. Punkt Nummer 1. Öl braucht Gefäße. Sag das mal auf Italienisch, auf Deutsch. Öl braucht Gefäße. Das ist sehr kompliziert, oder? Das Öl ist nicht das Problem. Öl ist genug da. Das Problem sind die Gefäße. Weißt du, stell dir mal vor, ich sagte, weißt du, Pastor Giuseppe, ich mag dich echt gerne, weißt du, wir lernen uns kennen, bist ein feiner Kerl, ich will dich segnen. Ich habe meinen Freund arrangiert, der hat so einen schönen Tankwagen, 1000 Liter Öl. Weißt du, ich will dich segnen. Ich habe den da schon zu deinem Haus hingefahren, der rollt den Schlauch aus und dann sagt er, hier mein Bruder, ich liebe dich, Gott segne dich und fängt an, 1000 Liter Öl in dein Haus reinzublasen. Du würdest einen Stein nehmen oder was da gerade kommt und würdest sagen, verschwinde. Da würdest du nicht Halleluja rufen. Da würde ich dich prüfen in deiner Frucht des Geistes. Ich würde gucken, wie heilig du schon bist innen drin. Was will der mit 1000 Litern Öl, wenn die in seiner Wohnung verkleben? Das ist eklig. Da musst du putzen. Die Frau muss putzen. Er würde beten gehen oder so. Bei mir läuft das so, ich weiß nicht. Aber wenn ich jetzt ein paar Paletten vor die Haustür stellen würde und da wären schöne Flaschen voll mit Öl, da würdest du vielleicht auch nicht Halleluja sagen, aber die könnte man bei eBay verkaufen. damit kannst du noch was machen. Öl bringt nichts. Es bringt nur was, wenn das in Gefäßen drin ist. Gott hätte doch sagen können, meine liebe Tochter, ich liebe dich so sehr. Und ich übernatürlich decke dein Dach ab. Und ich liebe dich. Eine Heiliggeistwolke kommt und lässt regnen vom Himmel Öl. Hätte Gott das machen können? Hätte ihr das irgendwas gebracht? Außer viel Arbeit? Nein. Öl braucht Gefäße. Öl bringt nichts, wenn du keine Gefäße hast. Weißt du, könnt ihr noch? Ich habe gerade erst angefangen, oder? Zum Glück habe ich nicht gefragt, wie lange. Als Mose in der Wüste war und das Volk Israel, schon mal gehört oder gelesen sogar? Halleluja. So, da heißt es, er ist ausgezogen mit 600.000 Männern und Frauen und Kindern. Lass es 2 Millionen Menschen gewesen sein. Und sie sind ausgezogen, absolut übernatürlich. Zeichen und Wunder. Gott hat gewirkt. Oh, vor ihren Augen. Das war eine starke Lobpreisversammlung danach. Die haben Lieder gesungen, die haben getanzt. Wow, das ging richtig ab. Und dann waren sie in der Wüste, hatten nichts zu essen, sagten, Gott, wir verhungern, tu etwas. Und was tat Gott? Er gab Manna vom Himmel. Und er sagte, geht hin und sammelt so viel, wie ihr jeden Tag essen müsst. Und ich habe das noch nie erlebt. Ich wäre gern dabei, also ich meine, auf die Sklaverei hätte ich keinen Bock gehabt. So, aber ab dann wäre ich gern dabei gewesen. Und dann bist du da in der Wüste und stell dir mal vor, der erste Tag und da kommt Manna vom Himmel. Und Gott sagt, sammel dir so viel, wie du heute essen kannst. Ich habe 4 Kinder, meine Frau, ich, 6 Leute. So 6 Stück Manna. Und wer weiß, was morgen passiert? Also 12 Stück Manna. Ihr nicht, ich ja. Ihr seid heilig, ich muss lernen von euch. Und weißt du, wisst ihr, was am nächsten Tag mit dem passiert ist? Was ist damit passiert? Es ist vergammelt. Aber irgendwas lehrt mich diese Geschichte. Weißt du was? Alle sind satt geworden und es hat sogar gereicht, dass man noch mehr nehmen konnte. Gott hat nicht abgezählt und gesagt, naja, ihr seid 2 Millionen Leute und einer mag ein bisschen mehr essen, ihr kriegt 2 Millionen Stücke Manna. Gott hat so viel gegeben, dass jeder satt wurde und noch Leute mehr nehmen konnten. So, wenn da 5 Leute mehr ausgezogen wären, dann wären die auch satt geworden. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht genug hätte. Jesus war mit 5000 Leuten oben auf dem Berg, Männern. Essen wurde vermehrt, aber nicht so, dass jeder satt wurde. Die haben körbeweise danach aufgesammelt. Hätten die mal ihre Leute noch mitgebracht und ihre Nachbarn und gesagt, komm mal mit zum Gottesdienst. Hätten sie mal nicht gedacht, wir haben zu wenig zu essen. Gott hat genug. Es ist genug Öl da. Aber er braucht Gefäße. Öl bringt nichts ohne Gefäße. Der Heilige Geist wurde ausgegossen an Pfingsten. Preist den Herrn. Sie waren versammelt im Obergemach und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wenn einer mehr da gewesen wäre, dann wäre er auch erfüllt worden. Weil genug Heiliger Geist da ist für alle. Gott hat genug. Er braucht Gefäße. Es ist genug Heiliger Geist da. Er braucht Gefäße. Okay, das war die Einleitung. Weißt du, das Blut Jesu ist auch genug. Manchmal denken wir ja so, naja, aber dafür, das kann mir Gott nicht vergeben. Ich meine, ihr sündigt ja alle gar nicht mehr, aber mir ist das mal passiert, weißt du? Dass ich gestolpert bin. Kennst du den Gedanken, dass der Teufel dir sagt, ha, du nicht mehr. Das geht nicht, du hast Gott verraten. Für dich ist keine Vergebung mehr da. Das Blut Jesu ist genug zur Vergebung jeder Sünde, zur Heilung von jeder Krankheit. Das Blut Jesu ist stärker als jede Sünde und jede Macht der Finsternis. Jede Gebundenheit. Durch seine Barmherzigkeit sind wir gerettet. Es ist genug Gnade für alle da. Lass den Teufel dir nicht erzählen, für dich nicht. Das ist Stolz. Für dich ist auch genug. Ehrlich. Halleluja. Weißt du aber, wenn da Gefäße stehen, ne, und die voll werden sollen, weißt du, wenn ich jetzt diese Vase nehmen würde und nimm so diese Pflanze daraus und halt sie hin und mach sie voller Öl, das wird ziemlich eklig, oder? Was musst du machen? Musst du einmal durchspülen. Wenn ich hier eine schmutzige Flasche habe und mach die voll mit Öl, kann ich auch wegschmeißen. Die Flasche sollte schon einmal durchgespült werden. Öl braucht nicht nur Gefäße, Öl braucht auch saubere Gefäße. Und weißt du, wie wir sauber werden? Durch das Blut Jesu allein. Preist den Herrn. In einem Namen ist das Heil. Weißt du, im Jesaja heißt es, all meine Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Alles, was ich Gott zu geben habe, das ist Schmutz. Aber Jesus starb an meiner Stelle. Er nahm meine Strafe. Wo es heißt, Matthias müsste sterben. Matthias ist unwürdig. Da sage ich, ja, das stimmt. Aber er ist gestorben und hat gesagt, aber ich nehme seine Strafe auf mich. Und jetzt erhebe ich dich mit mir. Und jetzt sitze ich. Ich bin gesetzt in himmlische Örter. Ich herrsche mit Christus. Ich bin ein König. Ich bin ein Priester, weil Jesus gerecht ist. Ich bin heilig, weil er mich geheiligt hat. Wir brauchen es, dass Jesus uns heiligen darf, an uns arbeiten darf. Halleluja. Preist den Herrn. Öl braucht Gefäße. Ich habe jetzt noch einen zweiten Punkt, der äußerst kompliziert ist. Könnt ihr euch denken, oder? Gefäße brauchen Öl. Sag das mal mit mir. Gefäße brauchen Öl. Guck mal, ich habe hier eine schöne Wasserflasche. Ist doch toll, oder? Nimm ich mit nach Hause, schenke sie meiner Frau und sag, guck mal, was für eine schöne Flasche. Weißt du, was sie macht? Da klatscht sie mir in den Kopf. Ich hoffe, eure Frauen sind durchgeheiligter als meine. Die wird sagen, was soll ich damit? Blöden Mann, bring mir was Gutes mit. Was machst du mit dieser Flasche? In Deutschland bringt man sie zum Pfand natürlich. Die schmeißt du weg. Die bringt doch nichts mehr. Was willst du mit der machen? Kommt doch keiner auf die Idee und sagt, ach guck mal, was für eine schöne Flasche. Ich nehme sie bei mir ins Wohnzimmer, rück meinen Fernseher zur Seite und stell da die Flasche hin. Und wenn das nächste Mal Giuseppe vorbeikommt, dann sagt er, wow! Ich bin ja heilig und ich weiß, dass Neid nicht gut ist. Aber die hätte ich auch mal gern. Der würde mir vielleicht einen Vogel zeigen und sagen, was stellst du denn da eine Pfandflasche hin? Aber wenn da Wasser drin ist, weißt du, was du damit machen kannst? Kannst du trinken. Und dann kannst du sagen, wow, das Wasser schmeckt echt gut. Keiner kommt auf die Idee und sagt, was für eine schöne Flasche. Ich meine, heute die Designindustrie, die macht schöne Sachen. Die Cola-Dosen haben jetzt die Fußballvereine drauf. Ich bin ja für Hamburg, aber das ist ja nicht so erbaulich. Aber die haben so Fußballvereine drauf. Und den kannst du dann sammeln. Und meine Kinder, die wollen sich die alle in die Dings stellen. Aber normalerweise ist das nur dafür da, damit da etwas zu trinken drin ist. Oder? Halleluja. Es geht nicht um das Gefäß, es geht um das, was da drin ist. Wusstest du das? Ich meine, es gibt manche Sachen, es gibt ein paar Vasen, die sind gemacht, so chinesische Vasen, die sind richtig schön. Und weißt du, was du mit so einer Vase machst? Die stellst du bei dir irgendwo hin, wo das schön ist, guckst sie an, sagst, ist die schön? Deine Frau darf Staub putzen alle 3 Wochen? Und wenn jemand kommt und sagt, die ist aber schön, sagst du, aber bitte nicht anfassen. Weil wenn du die anfasst und die runterfällt, dann geht sie kaputt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ne? Aber ich war schon mal in Gemeinden, die ist voll von Vasen. Die sind so schön, die sagen, fass mich nicht an. Sag nichts Böses. Sag nicht, ich soll mich verändern. Sag nicht, ich soll zur Gebetsstunde kommen. Das mag ich nicht hören. Dann bin ich sauer auf dich. Und die musst du immer sauber machen. Du verbrätst deine ganze, du sagst nichts. Du verbrätst deine ganze Energie damit, immer dich um die Leute zu kümmern. Ach, geht's dir gut? Ach nein, ach warum nicht? Und du musst die ganze Zeit diese Vase sauber machen. Es geht nicht um die Vase, es geht um das Öl. Es geht um das, was da drinne ist. Und weißt du, diese Flasche, die ist richtig stark. Weil die nimmt keine Ehre für sich. Und wenn sie mal runterfällt, dann fällt sie runter. Aber das Wasser ist das Gleiche da drin. Das ist ein Vorbild im Glauben. Es geht nicht um mich, um den schönen Prediger. Es geht um Jesus. Und der soll durch mich durchscheinen. Sonntags und morgen. Und wenn ich bei meinen Leuten bin, hatte eine interessante Geschichte. Erzähl jetzt nicht, irgendwann. Ich fand das nur so witzig. Okay, ich erzähl's euch. Jetzt sind die Ohren doppelt offen, ich weiß. Vorher dachtet ihr eine Geschichte, aber jetzt wollt ihr es doch wissen, ne? Na, ich war jetzt gerade, ich bin vor 3 Jahren umgezogen und ich spiele ja Fußball. Das sieht man mir nicht an, ich weiß, aber ich tue es. Ich war früher mal richtig gut. Jetzt nicht mehr, aber ich spiele so mit, so, ja, ne, ich war damals in der Kreisligamannschaft so. Und in meinem Stadtteil, wo ich bin, da kannten mich nachher richtig viele Leute, ich würde sagen alle natürlich nicht, aber viele Leute, die wussten, da ist ein Pastor, der spielt bei uns in der Fußballmannschaft. Und ich spiele schon seit über einem Jahr nicht mehr, aber Samstag habe ich mit meiner Frau einen Anhänger abgeholt bei dem Anhängerverleih bei uns. Und dann guckt der Mann mich an und sagt, irgendwo erkenne ich sie doch. Ich sagte, ich kenne sie leider nicht. Und dann sagt er, spielen Sie nicht Fußball? Ich sagte, länger nicht mehr. Dann sind Sie der Pfarrer. Habe ich ihm gleich ein Dings gegeben. Habe gesagt, komm mal zum Gottesdienst, dann will ich dich auch mal kennenlernen. Die Leute, die sollen nicht nur uns sehen, die sollen uns verbinden mit Jesus. Wenn sie uns sehen, sollen sie sagen, ach ja, jetzt kommt er wieder, ah, die beten ja immer, ja, ja, ach, ich weiß. Und die sollen daran erinnert werden, dass Gott gut ist. Ich hoffe, das sehen sie durch uns. Ich hoffe, die denken nicht, wenn die uns sehen, oh nee, ey, Kirche, lass mich in Ruhe. Und die wieder, ey. Na gut, wie auch immer, mag es geben. Unsere Berufung ist voll zu sein mit göttlichem Öl, mit Heiligen Geist. Dafür bist du gemacht. Du bist ein Gefäß und sollst ein Gefäß sein zur Ehre Gottes. Sauber gemacht und dann aufgefüllt mit Öl. Und eins verrate ich dir, Öl ist genug da. Öl ist genug da. Gott will dich auffüllen mit göttlichem Öl. Und das spielt gar keine Rolle, ob du so eine richtig dicke Riesentopf bist, so ein Wok oder so einen kleinen Fingerhut. Alle Gefäße sind voll geworden. Alle Gefäße. Groß und klein, Holz und Porzellan, alle sind voll geworden. Und du sollst auch voll werden. Weil es geht nicht um dich. 2. Korinther 5, Vers 15. Denn für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Halleluja! Er ist für dich gestorben, preis den Herrn, aber nicht, damit du jetzt ein schöner Christ bist. Ich sprach heute mit jemandem, ich sagte, ich gehe heute Abend in eine Gemeinde noch. Es ist kein heiliger Mensch, okay? Ich bin gerne mit Nichtheiligen zusammen. Ich meine, ich bin gerne mit Heiligen zusammen. Ihr seid meine Geschwister. Aber wir können die ganze Zeit zusammen sein und ach ja, schön, ach, geht's dir gut. Das ist toll. Aber Gott hat uns ja nicht berufen, dass wir tolle Gottesdienste machen. Er hat uns berufen, dass die Welt gerettet wird. So, ich bin gerne mit unheiligen Menschen zusammen und höre dann manchmal auch unheilige Dinge. Und ich sagte, ich gehöre abends in eine Gemeinde, italienische Gemeinde. Sagte, ah, Sonntag sitzen die alle im Schlips und Montag gehen die dann alle die Mafia da rummachen und so. Und was Dienstag ist, das sage ich nicht. Wir sind berufen, jederzeit ein Licht zu sein. Deswegen sind wir errettet. Nicht nur hier, auch hier. Wir sollen ein Licht sein für die Menschen. Gott hat doch keine besseren. Weißt du, wir sind ein kleiner Haufen in der Christusgemeinde Hermann-Albert-Straße. Ihr seid ein kleiner Haufen hier. Es gibt noch eine kleine Gruppe. Selbst wenn wir alle zusammenkommen, das ist doch minimal. Aber Gott hat keine besseren als uns. Und wenn wir nicht gehen, Reinhard Bonke ist gerade nicht da. Wenn wir nicht mit den Menschen reden, redet keiner mit den Menschen. Wenn wir nicht für die Kranken beten, betet keiner für die Kranken. Gott hat keine besseren als uns. Er liebt dich, er will dich, er mag gerne mit dir zusammen sein. Aber er will, dass du dich ihm zur Verfügung stellst. Wir sollen Zeugen sein. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. So viele Menschen wissen gar nicht in Oberhausen, dass es eine Christusgemeinde gibt oder eine Epo-Church. Die wissen das gar nicht. Warum denn nicht? Ja, woher soll die es denn wissen, wenn wir hier immer nur sonntags rumsitzen? Und montags rufen wir beim Pastor an und ärgern uns, dass die Musik zu laut war. Ich rede ja nicht über euch, ich kann ja nur über mich reden. Und Dienstag hat die Schwester was Doofes gesagt und Mittwoch hat der Bruder da etwas Komisches erzählt und mich schlecht angeguckt und so. Wie sollen die Menschen denn was über Jesus wissen? Es geht doch nicht nur hier um uns und um dich, es geht um die Menschen. Nicht um deine schöne Vase, werde eine heilige Plastikflasche. Das habe ich noch nie gesagt. Es geht nicht, dass du schön aussiehst. Es geht darum, dass Jesus schön aussieht. Ströme lebendigen Wassers. Wenn der Same nicht stirbt, wird er keine Frucht bringen. Aber wenn der Same in die Erde fällt, dann wird daraus ein Baum erwachsen. Wenn das Ei immer Ei sein will, ist es wunderschön. Aber wenn es stirbt, dann kommt da ein Hühnchen raus und kann viele Eier hervorbringen und Chicken Nuggets und viele gute Dinge. Ich weiß, es ist auch witzig. Aber es ist auch ernst, weißt du? Es ist ja nicht nur, dass das jetzt eine schöne Predigt heute war und cool und sonst wie. Weißt du, wenn wir jetzt nach Hause gehen und ihr sagt, ey Mann, das war echt toll und danke Gott Segen und Patsche und so, ist es gut, also ich brauche das, ne? Aber das bringt überhaupt nichts, wenn wir alle nach Hause gehen und genauso weitermachen wie vorher. Dann wissen die Leute in 10 Jahren immer noch nichts über Jesus. Sondern es bringt etwas, wenn einzelne Menschen sich Gott zur Verfügung stellen. Du! Andere gibt es nicht. Ich! Viele Einzelne. Die sagen, ich lebe für Jesus. Ich bin bereit, in die Frucht des Geistes zu investieren. Ich bin bereit, zu beten für andere Menschen, Zeit zu opfern, ein bisschen vor meinem Schlaf. Wir müssen ja nicht von 0 auf 100 starten, aber den nächsten Schritt gehen. In Jesaja 6, Vers 8,
danke.
Gibt es einen mit der Flasche? Da fragt er, wen soll ich senden und wer wird für mich gehen? Und Jesaja antwortet, hier bin ich, sende mich. Weißt du, ich weiß, in Gottesdiensten ist das so leicht, das zu sagen. Und mir geht es auch leicht über die Lippen, sowas zu sagen, wir geben unser Leben für Jesus, ich will für dich gehen. Aber ich weiß auch, dass ich nachher zu Hause meine normalen Kämpfe wieder habe. Aber ich weiß, mit Jesus bin ich mehr als ein Überwinder. Ich weiß, dass Gott mir Kraft gibt. Ich weiß, dass ich nicht mehr an Gebundenheit gebunden sein muss, sondern dass er mich freisetzen kann. Er will und er wird es tun, wenn ich zu ihm komme. Gott ist gut. Sein Öl ist genug. Die Frage ist, findet er Gefäße? Können wir beten? Vielleicht können wir aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jesus, wir lieben dich. Heiliger Geist, du bist so kostbar. Jesus, keiner ist mit dir zu vergleichen. Du ragst hervor unter Zehntausenden. Und keiner kann sich mit dir messen und dir widerstehen. Denn du bist siegreich. Und jedes Knie muss sich vor dir beugen. Jede Zunge muss bekennen, dass du der Herr bist. In keinem anderen Namen ist das Heil als in dir allein, Jesus. Fülle dein Volk mit deiner Gegenwart. Heiliger Geist, erfülle uns mit kostbarem Öl. Herr, wir stehen vor dir als deine Kinder, als deine Gemeinde, als deine Erlösten und sagen, wir brauchen dich. Wir wollen dich. Jesus, wir wollen keinen anderen. Ich möchte keine Vase sein. Ich möchte ein Gefäß sein, nützlich zur Ehre Gottes. Du sagst, wenn wir um Heiligen Geist bitten, dann wirst du uns nichts Schlechtes geben, sondern du wirst uns Heiligen Geist geben. Wir bitten dich, fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Fülle mich, Heiliger Geist. Fülle mein Herz mit deiner Gegenwart. Ich bitte dich um Kraft aus der Höhe. Mein Leben für dich, Jesus. Mein Leben für dich, Jesus. Ich breche jede Macht der Sünde in Jesu Namen. Jede Gebundenheit, die niederhalten will. Und jede Verdammnisgedanken müssen weichen und schweigen in Jesu Namen. Alles, was das Volk Gottes niederhalten will. Wir nehmen Autorität über finstere Mächte. Wir nehmen Autorität über Worte des Todes, über Depression und brechen es in Jesu Namen. Kostbares Öl. Er sagt, das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht werde ich nicht auslöschen. Herr, in unserer Zerbrochenheit kommen wir zu dir und wir bitten dich, flicke uns. Mach uns ganz. Ich bete für die Gaben des Geistes, dass du sie löst und freisetzt in Jesu Namen, in neuen Zungen zu reden, prophetische Worte, Worte der Erkenntnis und der Weisheit, löse es.